Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz im Studio. Schönen guten Abend.
Das große Problem, das viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gegenwärtig umtreibt, völlig zu Recht, sind die steigenden Preise, ist die Inflation, dass alles teurer wird. Und auch da müssen wir gemeinsam handeln.
So hat Olaf Scholz das in einer Videobotschaft gesagt. Um eine solche gemeinsame Strategie gegen die hohen Lebenshaltungskosten zu entwickeln, hat er für morgen Gewerkschaften, Arbeitgeber und Experten eingeladen. Und es gibt schon vorab eine sehr lebendige Debatte und viele Vorschläge, was nun angebracht wäre. Von Preisdeckeln für Energie über Steuersenkungen oder die Bitte an die Gewerkschaften, doch besser nicht zu hohe Löhne zu fordern. Über all das berichten wir gleich. Außerdem der Blick in die Ukraine, wo Russland erklärt, die Stadt Lysychansk und damit die gesamte Region Luhansk zu kontrollieren. In Australien müssen erneut viele Menschen vor Überflutungen fliehen. Auch das ist ein Thema. Im Sport geht es dann unter anderem um Wimbledon und die Tour de France. Und danach um 7:20 der Hintergrund zur Neutralität der Schweiz und wie das immer mehr auch kritisch diskutiert wird. Die Bundesnetzagentur hat sich gestern mit einer Warnung gemeldet, nämlich, dass bald gar kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließen könnte. Schon jetzt sind die Lieferungen ja stark reduziert. Das treibt die Energiepreise nach oben. Und wenn es wirklich zu einem Totalausfall kommt, dann würden die Preise wahrscheinlich nochmal durch die Decke gehen. Aber nicht nur Energie ist furchtbar teuer, auch Lebensmittel und viele andere Güter. Und das bringt vor allem Menschen mit nicht so hohen Einkommen in eine extrem schwierige Lage. Was also tun? Darüber wird die Bundesregierung ab morgen mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und Experten diskutieren. Und Panayotis Gavrilis schildert uns vorab den Stand der Debatte.
Bundeskanzler Olaf Scholz stellt im ARD-Sommerinterview vor der konzertierten Aktion morgen klar, sein angeblicher Vorschlag der steuerfreien Einmalzahlung der Arbeitgeber statt Tariferhöhungen war ausgedacht.
Es gibt den Vorschlag gar nicht. Es ist eine freie Erfindung eines Mediums, das spekuliert hat.
Scholz will morgen unter anderem mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften besprechen, wie die gestiegenen Lebenskosten abgefedert werden können. Mit dabei die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi. Sie fordert einen Energiepreisdeckel für private Haushalte. Konkret für jeden Erwachsenen und jedes Kind soll ein Grundbedarf für Strom und Gas festgelegt werden. Für diese Menge an Kilowattstunden gäbe es eine Preisgarantie. Wer mehr verbrauche, müsse mehr zahlen, sagte Fahimi der Bild am Sonntag. Kein frei erfundener Vorschlag, auf den Scholz aber nicht eingeht.
Wir werden alle Fragen besprechen. Wir werden sicherlich, wenn morgen die konzertierte Aktion zusammenkommt, noch keine konkreten Maßnahmen vereinbaren, sondern einen Prozess aufsetzen, bei dem klar ist, es werden sich in Deutschland wieder alle unterhaken, die Sozialpartner, der Staat. Das ist eine gute Tradition, die unser Land stark gemacht hat. Und ich will nicht vorgreifen, was die Ergebnisse sein werden.
In Deutschland gibt es 13,8 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind. Sozialverbände kritisieren, die Entlastungspakete der Bundesregierung reichten nicht aus. Auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert im ZDF-Sommerinterview weitere Unterstützung.
Die Pakete, die es bisher gegeben hat, waren gut und waren notwendig, haben sogar dazu beigetragen, dass die Inflation wenigstens etwas gebrochen wurde. Aber man wird die Situation weiter im Auge haben und Instrumente überlegen müssen, wie man insbesondere den Geringverdienern, wie man denen das Leben erleichtert.
Bisher hat die Ampelkoalition zwei Entlastungspakete in Höhe von knapp 30 Milliarden Euro beschlossen. Damit werden unter anderem das 9-Euro-Ticket, der sogenannte Tankrabatt und Einmalzahlungen an private Haushalte finanziert.
Also mir ist einmal wichtig zu sagen, dass was arme Leute betrifft, wir doch sehr viel gemacht haben.
Verteidigt sich Scholz. Er klingt, als wolle er mit weiteren konkreten Schritten noch warten und verweist auf die bereits beschlossenen Maßnahmen.
Es ist noch gar nicht umgesetzt. Viele Maßnahmen kommen ab dem 1.7., das ist gerade. Und viele haben davon noch gar nicht gehört, dass sie eine Entlastung bekommen. Und dann diskutieren wir schon wieder die nächste. Sondern aus meiner Sicht muss seriöse Politik so sein, dass wir uns zusammensetzen, dass wir die genauen Maßnahmen beschließen und dass wir sehr genau im Blick haben, das nächste Jahr wird die größte Herausforderung.
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, kritisierte im Deutschlandfunk, dass Menschen mit geringen Einkommen, immerhin fast 10 Millionen, beim Spitzentreffen morgen nicht repräsentiert würden.
Die Menschen im Niedriglohnbereich sind fast nie von Tarifverträgen abgedeckt. Also Gewerkschaften verhandeln für die gar nicht. Die Menschen sind auf sich alleine gestellt. Und man muss sich wirklich Sektor für Sektor anschauen. Schauen, wo können Unternehmen auch mehr Lohn zahlen, wo nicht. Aber man muss es differenziert machen.
Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Julia Klöckner indes wirft Scholz vor, mit dem morgigen Treffen lediglich Zeit gewinnen zu wollen. Doch Zeit zum Reden habe es genug gegeben. Inflations- und Handlungsdruck bestünden jetzt, sagte Klöckner den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Vor der konzertierten Aktion morgen liegen also viele Vorschläge und Forderungen auf dem Tisch. Panayotis Gavrilis hat das für uns sortiert. Während hier also vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Krieges stark zu spüren sind, wird in der Ukraine weiter gekämpft. Die russische Armee rückt im Osten vor und hat in den vergangenen Tagen mit Raketen auch andere Teile des Landes und auch zivile Einrichtungen angegriffen. Nun heißt es von russischer Seite, man habe die Region Luhansk komplett unter russische Kontrolle gebracht und Russland wirft jetzt umgekehrt auch der Ukraine vor, Raketen auf zivile Infrastruktur abgeworfen zu haben. Marius Reicher zu den aktuellen Entwicklungen.
Abgedeckte Dächer, ausgeschlagene Fenster, Trümmer überall. Es sind Bilder, die seit Kriegsbeginn aus der Ukraine bekannt sind. Doch diese der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS stammen aus Bjelgorod, eine Stadt in Russland. 11 mehrstöckige Wohnblöcke seien teilweise zerstört, weitere 39 Einfamilienhäuser beschädigt, schrieb der zuständige Gouverneur auf Telegram. Nach seinen Angaben wurden 3 Menschen getötet, 4 weitere verletzt. Im täglichen Lagebericht des russischen Verteidigungsministeriums verurteilte Sprecher Igor Konaschenkov den Angriff, für den er die Ukraine verantwortlich macht. Heute Nacht von 3 bis 3.30 Uhr Moskauer Zeit hat das Kiewer Regime einen gezielten Angriff mit Raketen, mit Streumunition und Drohnen gestartet auf Wohngebiete von Bjelgorod und Kursk, wo es keine militärischen Einrichtungen gibt. Ich möchte betonen, dass dieser Raketenangriff gezielt gegen die Zivilbevölkerung russischer Städte geplant und durchgeführt wurde. Aus der Ukraine gibt es dazu keine Stellungnahme. Das Land hatte zuletzt immer gesagt, keine Ziele auf russischem Boden angreifen zu wollen. Hintergrund, man wolle keine westlichen Waffenlieferungen gefährden. Denn besonders die USA fürchteten, die Ukraine könne die Waffen für Angriffe auf das russische Binnenland einsetzen. Russland hält aber genau das für die wahrscheinlichste Erklärung. Die Sprecherin des Außenministeriums Sacharowa hält den Angriff auf Bjelgorod für eine gezielte Provokation des Westens. Das Ziel des Kiewer Regimes ist es, Wohngebiete von Städten mit ungelenkten Waffen anzugreifen. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Wir denken, dass diese Aktionen vom Westen befürwortet wurden. Und noch mehr, sogar höchstwahrscheinlich vom Westen vorgeschlagen wurden. Das geschieht, um uns zu Vergeltungsschlägen dieser Art zu drängen und dann die antirussische Hysterie weiter anzuheizen. Russland hat dem Westen ferner vorgeworfen, Friedensverhandlungen mit der Ukraine zu verhindern und den Krieg damit in die Länge zu ziehen. Damit reagierte Kreml-Sprecher Peskow auf Äußerungen westlicher Politiker, die Ukraine nicht zu Verhandlungen drängen zu wollen. Man sei offenbar nicht daran interessiert, die Lage zu entschärfen, sagte Peskow. Und er stellte klar, für einen Frieden müsse die Ukraine die russischen Forderungen akzeptieren, etwa die Schwarzmeerhalbinsel Krim als russisches Territorium akzeptieren, genauso die Gebiete Donetsk und Luhansk. Unklar die Lage weiter in der Stadt Lysychansk. Die Ukraine widerspricht russischen Angaben, wonach die Stadt von Russland erobert worden sei. Ein Sprecher räumte aber ein, die Situation sei seit einiger Zeit sehr schwierig. Russische Truppen griffen die Stadt permanent an. Noch sei der Donbass aber nicht verloren. Der Sprecher verwies auf weitere große Städte, vor allem im Gebiet Donetsk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stünden. Angriffe werden unterdessen aus der Stadt Slowjansk in der Ostukraine gemeldet. Nach Angaben des Bürgermeisters soll es Tote und Verletzte geben. Etwa 15 Brände seien ausgebrochen. Es handle sich um den schwersten Beschuss der Stadt im Gebiet Donetsk in der jüngeren Zeit.
Informationen waren das von Marius Reichert. Rohstoffe sind schon immer heiß umkämpft und Grund für Konflikte. Und jetzt in der aktuellen Krise verschärft sich natürlich vor allem die Konkurrenz um Energieressourcen. Israel und der Libanon streiten seit längerem über ein Gasfeld im Mittelmeer. Und von der israelischen Armee heißt es nun, sie habe Drohnen der Hisbollah abgefangen, die dorthin auf dem Weg waren. Tim Aßmann.
Die israelische Armee sprach in einer Stellungnahme von feindlichen Drohnen. Die 3 Flugobjekte seien unbewaffnet gewesen und hätten keine Gefahr dargestellt. Sie näherten sich vom Libanon kommend einem Erdgasfeld vor der Küste, in dem Israel zurzeit Probebohrungen durchführt. 2 der Drohnen wurden von einem israelischen Kriegsschiff abgeschossen, eine von einem Kampfflugzeug. Israel sei vorbereitet, seine Infrastruktur gegen jede Art von Bedrohung zu schützen, betonte Verteidigungsminister Gantz. Die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte, 3 unbewaffnete Aufklärungsdrohnen in Richtung des umstrittenen Gasfeldes geschickt zu haben. Die Mission sei erfolgreich gewesen und eine Botschaft überbracht worden, so die Hisbollah-Stellungnahme. Im vergangenen Monat hatte die libanesische Regierung gegen die israelischen Arbeiten im Karij-Gasfeld protestiert und Hisbollah-Chef Nasrallah hatte angekündigt, Israel von der Förderung abhalten zu wollen. Der Libanon beansprucht das betreffende Gebiet für sich. Aus Sicht Israels liegt es in seinen Hoheitsgewässern. Unter US-Vermittlung verhandelten beide Länder ab 2020 über ihre Seegrenzen. Im vergangenen Jahr wurden die Gespräche ausgesetzt.
Nachdem am Freitag das Expertengutachten zur Auswertung der bisherigen Corona-Maßnahmen vorgelegt wurde, gibt es nun relativ unterschiedliche Interpretationen, was man daraus für die weitere Pandemiebekämpfung und für eine mögliche größere Corona-Welle im Herbst ziehen kann. Die Bundesregierung arbeitet aktuell an den zukünftigen Regeln, aber vor allem die FDP pocht auf Zurückhaltung des Staates. Worauf man sich bisher schon mal grob einigen konnte, berichtet Nina Amin.
Mit drastischen Corona-Maßnahmen rechnet Bundeskanzler Scholz nicht für den kommenden Herbst und Winter. Im ARD-Sommerinterview sagte der SPD-Politiker:
Ich finde schon, Schulschließung sollte es nicht mehr geben. Und ich glaube auch nicht, dass wir so einen Lockdown brauchen, wie wir ihn in den letzten Jahren mehrfach hatten.
Allerdings geht Scholz davon aus, dass die Maske wieder eine größere Rolle spielen wird als jetzt. Auch müsse darüber beraten werden, ob Corona-Tests beispielsweise wieder an Schulen eingesetzt werden. Noch im Juli will die Regierung ein Konzept mit neuen Corona-Regeln vorlegen. Auch Justizminister Buschmann sagte der Welt am Sonntag, dass Masken im Herbst sicher eine Rolle spielen werden. Der FDP-Politiker und seine Partei standen einer erneuten Maskenpflicht bislang skeptisch gegenüber. Der Sachverständigenausschuss hatte in seinem am Freitag vorgelegten Bericht Maskentragen in Innenräumen als nützlich bewertet, um das Infektionsrisiko zu reduzieren.
Informationen waren das von Nina Amin. Immer wieder riesige Waldbrände, Dürren, dann Überschwemmungen. Die Menschen in Australien werden regelmäßig Opfer von Wetter- und Naturkatastrophen. Nun ist es erneut im Osten des Landes zu Überflutungen gekommen. Tausende Einwohner der Region Sydney mussten ihre Häuser verlassen. Lena Bodewein.
Tausende Bewohner von Australiens größter Stadt Sydney müssen ihre Häuser verlassen. Die Behörden warnen vor tödlichen Überschwemmungen. Ein Tiefdruckgebiet bringt Gewitter und sturzflutartigen Regen in große Teile des Bundesstaates New South Wales. Straßen und Ortschaften werden überflutet. Mehr als 3000 Hilferufe beantworteten die Rettungsdienste bisher. Ein Mann ist gestorben, melden die Behörden. Er war aus einem Kajak gefallen und konnte im Hafen von Sydney nur tot geborgen werden. Die Pegelstände werden alle Höhen der vergangenen 18 Monate übertreffen, sagte die Chefin des Katastrophenschutzes York. Besonders für die Nacht und den kommenden Morgen befürchten sie lebensgefährliche Überschwemmungen. Staudämme, die überlaufen, sorgen in Kombination mit den heftigen Regenfällen dafür, dass Erdrutsche und Sturzfluten drohen. Die Ministerin für Katastrophenschutz von New South Wales warnte, dass Bereiche betroffen sein könnten, die bisher von Überschwemmungen verschont geblieben sind. Erst im März waren große Teile des Ostens Australiens überflutet worden. Dabei waren mindestens 23 Menschen gestorben. Die Klimakrise sorgt für stärkere Wetterextreme in Australien. Viele betroffene Bereiche waren schon zweimal in den vergangenen Jahren überschwemmt worden.
Lena Bodewein berichtete. Auf dem Berg Marmolata in den italienischen Dolomiten ist eine große Eisplatte eingestürzt. Dabei wurden zahlreiche Menschen verschüttet und es gab auch Todesopfer. Elisabeth Pongratz.
Der riesige Eisblock hatte sich kurz nach Mittag von dem Marmolata-Gletscher gelöst. Nach ersten Informationen des alpinen Rettungsdienstes ging das Stück in der Nähe der Punta Rocca nieder. Genau darunter verläuft die Aufstiegsroute. Mehrere Bergsteiger wurden von den Eis-, Schnee- und Felsmassen getroffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur ANSA wurden mindestens 6 Menschen bei dem Unglück getötet. Dies habe der Regionalrat für Zivilschutz in Venetien, Gianpaolo Bottacin, mitgeteilt. 8 Menschen seien verletzt, viele weitere würden noch vermisst. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser geflogen. Offensichtlich waren zu dem Zeitpunkt des Unglücks etwa 15 Wanderer unterwegs, aufgeteilt in 2 Gruppen. Die Einsatzkräfte sind mit 5 Hubschraubern und mehreren Hundestaffeln vor Ort. Noch dauert die Rettungsaktion an. Die Situation, so berichten italienische Medien, ist gefährlich, da weitere Einstürze drohen. Die Marmolata ist der höchste Berg der Dolomiten. Erst gestern waren auf dem Berg hohe Temperaturen gemessen worden, mit 10 Grad am Gipfel.
Es ist eine absolute Horrorvision, die man vor allem aus fiktionalen Filmen kennt, nämlich dass Menschen beim Baden von Haien angegriffen und getötet werden. Aber auch in der Realität kommt das vor, selten zwar, aber ab und zu. Und nun ist in Ägypten am Roten Meer eine Österreicherin gestorben, nachdem sie von einem Hai attackiert wurde. Mehr dazu von Miriam Staber.
Sonne, mehr als 30 Grad, Strand. Eigentlich ein perfekter Urlaubs- und Badetag in Hurghada am Roten Meer in Ägypten. Doch dann hat die Ferienstimmung ein jähes Ende. Nur wenige Meter vom Strand entfernt greift ein Hai eine Schwimmerin an. Videos der Hai-Attacke in sozialen Medien zeigen entsetzliche Szenen. Das Wasser um die 68-jährige Frau herum färbt sich rot vor Blut. Chaos. Badegäste versuchen zu helfen, werfen vom Steg aus ein Seil ins Wasser, um die verletzte Österreicherin herauszuziehen. Aber jede Hilfe kommt zu spät. Die Frau stirbt an ihren Verletzungen. Laut arabischen Medienberichten hat sie einen Arm und ein Bein verloren. Die österreichischen Behörden bestätigen den Tod einer Österreicherin, aber ohne weitere Details. Außerdem soll bei dem Haiangriff noch eine zweite Frau getötet worden sein. Die Küste des Roten Meers in Ägypten gilt als Badeparadies. Besonders beliebt bei Taucherinnen und Tauchern und zum Schnorcheln wegen der Korallen. Solche Haiangriffe sind dort selten. Die mit Abstand meisten der weltweiten Haiattacken passieren in den USA, gefolgt von Australien. In Ägypten kam es zuletzt 2018 zu einer tödlichen Attacke, bei der ein Tourist aus Tschechien verstarb. 2015 und 2010 kamen so auch deutsche Badeurlauber ums Leben. Hassan Tayeb, Gründer der Gesellschaft für Seenotrettung und Umweltschutz am Roten Meer. Hier in Ägypten gibt es nur selten Haiangriffe. Unsere Meere sind sehr sicher. Aber Touristen, die schnorcheln, sind immer gefährdeter als Taucher. Schwimmer sollten natürlich darauf achten, alleine nicht zu weit nach draußen zu schwimmen. Mögliche Gründe für solche Haiattacken am Roten Meer gibt es mehrere. Die Haie könnten zum Beispiel durch Abfälle im Meer angelockt worden sein. Oder von Futter und Köder von Ausflugsbooten. Denn für viele Urlauber sind Haie tatsächlich eine Attraktion. Hassan Tayeb.
Es ist
verboten, Haie oder andere Fische zu füttern. Aber einige Leute, vor allem Touristen, halten sich nicht an diese Regel. Sie nehmen Essen mit und geben es Haien oder Fischen im Meer, während sie tauchen oder schnorcheln. Die ägyptischen Behörden haben angekündigt, die Gründe für das Unglück zu untersuchen. Und der Strand wurde vorerst geschlossen.
Miriam Staber war das über die Gefahr von Haiattacken. Der Theaterregisseur Peter Brook gilt als einer der wichtigsten Vertreter des zeitgenössischen Theaters und seine unkonventionellen Inszenierungen haben regelmäßig international für großes Aufsehen gesorgt. Nun ist er im Alter von 97 Jahren gestorben in seiner Wahlheimat Frankreich. Ein Nachruf von Julia Borutta.
Ich kann jedweden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen, sagte Peter Brook ein ums andere Mal. Doch der Mann, dessen Buch »Der leere Raum zur Bibel« für eine ganze Generation von Theatermachern wurde, lehnte es ab, als besessener Minimalist bezeichnet zu werden.
I never have been. This is an end product.
Nein, das war ich nie. Das ist bei mir ein Endprodukt. Begonnen habe ich mit einer großen Liebe zum Experimentieren, den Exzess zu suchen im Leben und im Theater. Und als ich das über die Jahre ausprobierte, und das war ein langer Prozess, habe ich verstanden, dass das menschliche Wesen reicher ist als jeder Spezialeffekt. Dem Körper Raum geben, den Raum zur Bühne machen, ohne Überbau, ohne Ablenkung. So wollte es Peter Brook, so machte er sein Théâtre des Bouffes du Nord in Paris zum Mekka des modernen Theaters. Dorthin nach Paris war er Anfang der 70er Jahre gezogen, nachdem er in seiner Heimat Großbritannien bereits große Erfolge mit der Royal Shakespeare Company gefeiert hatte. Unter anderem 1962 mit einer Inszenierung von King Lear, in der er erstmals alles Dekor wegließ. Brook, das war Shakespeare und immer wieder Shakespeare.
Un jour. Je suis tombé sur un auteur qui s'appelait Shakespeare.
Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, bin ich in der Bibliothek meiner Eltern auf einen Autor namens Shakespeare gestoßen und auf ein Stück namens Hamlet. Ich fand es großartig und bastelte mir aus Papier kleine Figuren. In dem Papptheater, das mein Vater mir gebaut hatte, probte ich und lud schließlich meine Eltern ein. Den ganzen Hamlet habe ich ihnen vorgetragen. Ich so als kleiner Wicht. Meine armen Eltern, 3 Stunden saßen sie da. Zeit seines Lebens war Brook ein leidenschaftlicher Forscher. Doch alle, die versuchen herauszufinden, wer Shakespeare war, irren sich. Shakespeare ist ein Werk, 36 an der Zahl. Shakespeare ist ein Rätsel. Es lösen zu wollen, zerstört das Rätsel. Es ist wie mit den großen Religionen. Wir stehen vor einem Mysterium. Erforschen, was Menschen bewegt, was Stille kann und was das Spiel mit den Spielenden macht und ihr Spiel wiederum verändert. In Frankreich gründete Brooke das Centre de la Recherche Théâtrale, inszenierte mit Künstlern und Künstlerinnen unterschiedlichster Kulturen, reiste viel, immer wieder auch nach Indien. Aus diesen Reisen entstand seine wohl monumentalste Inszenierung, Mahabharata. Uraufführung 1985 beim Theaterfestival in Avignon. 9 Stunden dauerte der Theaterabend. 25 Schauspieler aus 16 Nationen waren beteiligt. Dieses Heldenepos ist für die Inder wie die Bibel und Shakespeare zugleich. Auch wenn Peter Brook die Leitung seines Théâtre des Bouffes du Nord 2008 in jüngere Hände legte, so hörte er bis zuletzt nie auf zu inszenieren. Erst vor wenigen Wochen wurde er für seine letzte Arbeit Tempest Project in Paris gefeiert. Brook hatte wieder einmal alle berührt. Ich liebe Wörter, deren Bedeutung man nur schwer fassen kann. Zum Beispiel das Wort touché, berührt. Niemand kann erklären, was es genau bedeutet, berührt zu sein. Aber es gibt auch niemanden, der noch nicht die Erfahrung gemacht hätte, berührt zu sein. Der Zauberdoktor des Theaters, wie Brook genannt wurde, wird fehlen.
Julia Brutter über den Theaterregisseur Peter Brook, der im Alter von 97 Jahren gestorben ist. In Köln findet heute der Christopher Street Day statt. Ministerpräsident Hendrik Wüst hat ihn am Mittag eröffnet. Über 1 Million Menschen haben mitgefeiert und damit ein Zeichen für die Rechte der LGBTIQ-Community gesetzt. Friederike Müllender war auch mit dabei.
Über 1 Million Menschen feierten und demonstrierten am Sonntag in Köln für Gleichberechtigung, Toleranz und Respekt. Es war die bisher größte Demonstration in der 30-jährigen Geschichte des Kölner CSD. Erstmals eröffnet von einem Ministerpräsidenten des Landes NRW. Neben Hendrik Wüst sprachen auf der Deutzer Rheinbrücke auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Staatsministerin Claudia Roth. Sie erinnerte an den Anschlag in Oslo auf einen queeren Club vergangenes Wochenende.
Liebe FreundInnen, eure Trauer ist unsere Trauer, euer Schmerz ist unser Schmerz und eure Tränen sind unsere Tränen. Und die ganze Solidarität ist bei euch. Die Solidarität ist aber auch in Istanbul, in der Türkei, wo queere Menschen mutig auf die Straße gegangen sind, wo sie niedergeprügelt worden sind. Eure Wut ist unsere Wut.
In diesem Jahr waren so viele Gruppen und Vereine wie noch nie zuvor beim Christopher Street Day in Köln. Erst 4 Stunden nach dem Start konnten sich die letzten Fußgruppen und Wagen auf den Weg durch die Innenstadt bis zum Kölner Dom machen. Mit 180 Gruppen waren es so viele Teilnehmende wie noch nie zuvor, sagt Hugo Winkels vom Kölner Lesben- und Schwulentag, der den CSD organisiert.
Wir waren am heutigen Tag, am Sonntag, dem 3. Juli 2022, ein historischer Tag, 1,2 Millionen Menschen in der Kölner Innenstadt, die Demonstration gelaufen sind, geschaut haben oder. Die Leute feiern 1,2 Millionen. Und wir können jetzt auch noch eine andere Zahl sagen, und zwar über den kompletten Cologne Pride. 2 Wochen waren es 1,6 Millionen Menschen. Das hat Köln noch nicht gesehen.
Auf Plakaten und Bannern forderten die Demonstrierenden unter anderem Gleichberechtigung und Toleranz. Zum ersten Mal seit 2019 durfte wieder ohne Corona-Schutzmaßnahmen gefeiert werden. Für viele Menschen ein wichtiges Zeichen.
Weil es geht um Sichtbarkeit, um Liebe, um Menschenrechte und Unterstützung von Menschen, die es jahrelang nicht hatten, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und deswegen, ja, sind wir so weit gefahren.
Das ist ein wunderschönes Gefühl. Wir sind hier beim größten CSD Europas und das ist einfach Hammer. Die Stimmung ist super, das Wetter macht mega Spaß. Wir demonstrieren hier für die Rechte von Schwulen, Lesben und allen möglichen Gruppen. Das ist einfach mega.
Ja, auch wenn man immer sagt, hier in Deutschland, ja, man kann ja machen, was man will. Es gibt noch so viel Diskriminierung und so viel Intoleranz auf der Welt. Wir müssen einfach dafür kämpfen, dass jeder Mensch lieben kann, wie man will und jeder so sein darf, wie man möchte.
Im Vorfeld hatte die Polizei angekündigt, mit zusätzlichen Beamtinnen und Beamten den CSD in Köln zu schützen. Hintergrund war der Anschlag am vergangenen Wochenende in Oslo. Laut Angaben der Kölner Polizei blieb es aber trotz der vielen Teilnehmenden bis in den Abend ruhig und friedlich. Und so bilanzieren die Veranstalter nicht nur den bisher größten CSD in Köln, sondern auch einen harmonischen und achtsamen.
Friederike Müllender war beim heutigen CSD in Köln, der mit über 1 Million Teilnehmer so groß war wie noch nie. Und jetzt ist es Zeit für den Sport und der kommt heute von Astrid Rawohl.
Zwei deutsche Tennisspielerinnen haben beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Über die Höhenflüge von Tatjana Maria und der Debütantin Jule Niemeyer berichtet Matthias Kammann.
Das deutsche Tennismärchen geht weiter, denn im Viertelfinale des Turniers in Wimbledon kommt es zum rein deutschen Match zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeyer. Tatjana Maria, zweifache Mutter aus Bad Saulgau, hatte die deutlich schwierigere Aufgabe. Sie musste über 2 Stunden kämpfen, ehe sie die ehemalige French Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 7:5 im dritten Satz besiegt hatte. Nach der Partie konnte sie ihr Glück kaum fassen. Deutlich entspannter ging es bei Jule Niemeyer zu. Die 22-Jährige aus Dortmund war ihrer britischen Gegnerin Heather Watson die gesamte Spielzeit überlegen und gewann sicher in 2 Sätzen mit 6:2 und 6:4. Niemeyer gegen Maria jetzt am kommenden Dienstag.
Fabio Jakobsen und Dylan Groenewegen waren vor 2 Jahren in einen der schlimmsten Stürze der Radgeschichte verwickelt. Nun gewinnen beide nacheinander Etappen bei der diesjährigen Tour de France. Der eine gestern, der andere heute. Holger Gersker berichtet.
Der Dänemark-Abstecher der Tour de France endete mit einem ganz, ganz knappen Massensprint. Sehr glücklich agierte Dylan Groenewegen. Der Niederländer hatte hauchzart das Vorderrad vor Wout van Aert aus Belgien auf dem Zielstrich und gewann damit zum 5. Mal in seiner Karriere eine Tour de France-Etappe, die erste nach einer längeren Durchstrecke. Wout van Aert verteidigte mit Platz 2 sein gelbes Trikot erfolgreich, während Jasper Philipsen aus Belgien den 3. Platz belegte. Ein deutscher Fahrer hatte mit der Entscheidung nichts zu tun. Bester war Alexander Krieger auf Platz 15. Für den Tour-Debütanten natürlich auch ein gutes Resultat.
Völlig überraschend hat Springreiter Gerrit Nieberg beim CHIO-Turnier in Aachen das prestigeträchtigste Springen dort gewonnen. Marc Eschweiler.
Der erst 29 Jahre alte Gerrit Nieberg düpierte beim prestigeträchtigen Großen Preis von Aachen die gesamte Weltelite. Den ganzen Nachmittag über war Nieberg, Sohn des 2-maligen Mannschaftsolympiasiegers Lars Nieberg, der schnellste Reiter im Parcours. Und dieses Tempo legte er auch im entscheidenden Stechen vor. Nieberg war mit seinem Wallach Ben über eine halbe Sekunde schneller als der Brite Scott Brash und sicherte sich den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Vor 40.000 Zuschauern begeisterte auch Vorjahressieger Daniel Deusser. Mit 2 fehlerfreien Umläufen und auch einem fehlerfreien Stechen ritt er mit seiner der Killer Queen auf Rang 4. Christian Ahlmann und sein Hengst Dominator komplettierten als 6. das starke deutsche Gesamtergebnis.
Beim Großen Preis der Dressur war in Abwesenheit der am Samstag disqualifizierten Vorjahressiegerin Isabel Werth der 2-malige deutsche Vizemeister Frederik Wandres bester Deutscher. Er belegte in der abschließenden Kür Platz 2 hinter der großen WM-Favoritin Katrin Dufour aus Dänemark. Die Schwimmweltmeisterschaften in Ungarn sind mit eigentlich weiteren guten Ergebnissen zu Ende gegangen, die die Wasserspringerinnen dennoch enttäuschten. Lars Becker.
Es bleibt bei der einen WM-Medaille für die deutschen Wasserspringer in Budapest. Lars Rüdiger und Timo Bartel hatten zum Auftakt im 3-Meter-Synchron-Wettbewerb Bronze gewonnen. Ihr Pendant bei den Frauen, das Duo Tina Punzel und Lena Henschel, verpasste zum Abschluss den angepeilten 2. Podiumsplatz und landete nur, in Anführungsstrichen, auf Rang 4. In Tokio hatten sie noch gemeinsam Olympia-Bronze gewonnen. Punzel-Henschel hatten von Beginn an Schwierigkeiten, richtig in den Wettbewerb hineinzufinden, solide Sprünge, aber mit leichten Wacklern und Unsicherheiten. Eine Medaille, dazu 4 vierte und 3 fünfte Plätze. Die DSV-Bilanz ist angesichts des Umbruchs im Kader zufriedenstellend. Allerdings wäre die eine oder andere Medaille mehr durchaus möglich gewesen.
Und in der Formel 1 hat ein schwerer Unfall beim Großen Preis von Großbritannien in der ersten Runde für einen Schockmoment und eine fast einstündige Unterbrechung gesorgt. Anschließend gelangten Klimaaktivisten auf die Strecke. Jetzt aber ist das Rennen vorbei. Jens Gideon.
Ferrari ist wieder da. Nach 6 Rennen ohne Sieg hat Carlos Sainz für die Roten im ausverkauften Silverstone gewonnen. Es ist der erste Sieg überhaupt für den Spanier. 2. wurde Sergio Perez im Red Bull und auf Rang 3 kam Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei seinem Heimrennen ins Ziel. Stark auch die Deutschen. Mick Schumacher holte als starker 8. im Haas seine ersten WM-Punkte überhaupt. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin immerhin 9. Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Startunfall. Der Chinese Zhu hat sich mit seinem Alfa Romeo mehrfach überschlagen und wurde erst von einem Fangzaun gestoppt. Dank des Kopfschutzes Halo blieb der 23-Jährige aber unverletzt.
Verletzungen und Zwischenfälle prägten auch den Triathlon von Roth, berichtet Oliver Tubenauer.
Am schlimmsten hat es Topstar Jan Frodeno erwischt. Nach dem Radfahren lag er noch in Führung. Doch nach 2 Kilometern auf der Laufstrecke war für ihn Schluss. Die Verletzung an der Achillessehne ist einfach noch nicht auskuriert. Und somit war der Weg frei für einen Newcomer, Magnus Ditlev. Der 24-jährige Däne ging in Roth erst zum 2. Mal auf die Langdistanz, aber er erwischte den perfekten Tag. Da konnte auch Vorjahressieger Patrick Lange nichts machen, der trotz einer noch nicht überwundenen Schulterverletzung mit einer persönlichen Topleistung 2. wurde. Auf so einer Distanz kommt kaum jemand ohne ein persönliches Missgeschick ins Ziel. Auch nicht Anna Haug, die ihren Titel aus dem letzten Jahr souverän verteidigt hat. Aber erst verwechselte sie in der Wechselzone die Beutel und dann wurde sie auf dem Rad auch noch von einer Biene gestochen. Anna Haugs Siegerzeit lag gute 4 Minuten über der Weltbestmarke.
Und gleich ab 19.10 Uhr gibt es hier im Programm mehr Sport am Sonntag.
Vielen Dank, Astrid Ravohl. Und das waren sie auch, die Informationen am Abend. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.